kommen wir nur zur Predigt von Mario. Das ist der Mario Neumann, für viele, die es noch nicht wissen. Und der hat eine Predigt für uns vorbereitet, in der es geht, wozu sind wir hier in der Welt? Und dazu hat er eine kleine Passage aus der Bibel, aus Matthäus 5, Vers 13 bis 16, rausgesucht, die ich jetzt vorlesen werde. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie ihre guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Danke, Johann. Ja, guten Morgen von meiner Seite. Ich sage jetzt nicht viel zu mir, weil ich habe nicht viel Zeit. Mir wurde gerade gesagt, ich habe 15 Minuten Zeit. Meine Predigt ist ein bisschen länger, aber zum Glück bin ich hauptberuflich Schauspieler. Also ich versuche, euch zu entertainen, sodass ihr durchhaltet. Okay? Zum Anfang habe ich euch einen Witz mitgebracht. Treffen sich zwei Planeten. Sagt der eine, na, wie geht's? Der andere, oh, nicht so gut. Wieso, was los? Ich habe Menschen. Sagt der andere, ach, das geht vorbei. Ja, ist jetzt nicht so ein Schenkelklopfer, aber vielleicht ein guter Einstieg für die Predigt. Schau mal, seit der Aufklärung ist unsere Kultur geprägt von einem, ich sag mal, euphorischen Vertrauen darin, dass die Menschheit sich weiterentwickelt. Ja, dass sie klüger wird, dass sie zivilisierter wird, dass sie menschlicher wird. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal den Eindruck, heutzutage zweifeln daran viele Menschen. Immer mehr, angesichts der Krisen, in denen wir leben. Und dass irgendwie alles schlimmer wird, führt dann zu der These dieses Witzes, den ich gerade erzählt habe. Ist der Mensch nicht das Problem geworden in der Welt? Sind wir nicht das Problem? Habt ihr das schon mal gehört? Ich bin schon Leuten begegnet, die haben mir das so gesagt. Sind wir nicht das Problem? Sind wir nicht wie eine Krankheit? Wie ein Schädling? Das Virus dieses Planeten, dieser Welt? Ein Schädling, den man eigentlich lieber weg hätte? Wäre nicht diese Welt ohne den Menschen irgendwie viel besser? Wir sind das doch das Problem. Und einige moderne Denker sagen heutzutage, ja, das stimmt. Und die drücken das evolutionsbiologisch so aus. Die sagen, die Spezies Mensch wird sich über kurz oder lang selbst aus der Welt wegselektieren. Die Evolution, die Natur wird das machen, als Konsequenz auf unsere Entwicklung. Ja, und Soziologen und Philosophen und Politologen und Ökologen, die fragen jetzt, was machen wir jetzt? Und die haben Ideen. Zum Beispiel Harald Lesch. Kennt jemand Harald Lesch von euch? Ja, der ist Naturwissenschaftler und ich sag mal Populärphilosoph im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Kennt ihr manchmal? Und von dem ist zum Beispiel der Witz, den ich gerade erzählt habe. Und der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Menschheit schafft sich ab. Bam. Aber es ist gar nicht so pessimistisch, wie der Titel erstmal klingen lässt. Seine Idee am Ende ist, für die Menschen ist, der Mensch ist das einzige vernunftbegabte Wesen auf dieser Welt. Okay. Wenn wir es nun schaffen, unsere Vernunft und unseren Verstand in die richtige Richtung zu lenken, dann gibt es vielleicht Hoffnung. Ja? Wir müssen nur das tun, was wir in der Evolution eigentlich immer getan haben. Richtig denken. Ja? Oder jemand anders. Pierre L. Ibisch und Jörg Sommer haben 2022 ein Manifest rausgebracht mit dem Titel Das Öko-Humanistische Manifest. Und der Grundgedanke darin ist, ganz einfach, klingt ganz hochkramt, ist ganz einfach, ein Leben mit der Natur auf Augenhöhe. Wir müssen endlich, der Mensch muss endlich aufhören, sich als Krone der Schöpfung über alles andere zu stellen. Nachvollziehbar, oder? Es gibt auch verstörendere Ideen und Konzepte. Ich weiß nicht, ob euch der Name James Lovelock was sagt. Das ist, müsst ihr nicht kennen. Das ist ein sehr berühmter ökologischer Visionär. Der ist, glaube ich, vor zweieinhalb Jahren gestorben mit über 100 Jahren, hat 2020 noch ein Buch rausgebracht, in dem er das Novozän einläutet. Das heißt auch so, Novozän. Ich weiß nicht, Anthropozän, Noch ein Fremdbegriff, das ist das Zeitalter, in dem wir jetzt gerade leben, das Menschenzeitalter. Und das Novozän ist das neue Zeitalter. Und er sagt im Prinzip, James Lovelock hält es für möglich, dass die Technik uns in Form von KI als Spezies ablösen wird. Und er sagt, ja, das ist so, aber keine Angst, keine Angst. Wir sind nur ein Übergangsstadium, ja, für die neue Spezies. Schaut mal, all diese Ideen, die ich gerade genannt habe, die haben eine Grundüberzeugung gemeinsam. Und die lautet, wenn der Mensch das Problem auf dieser Welt verursacht hat, dann muss er auch für eine Lösung sorgen. Und weil der Mensch das einzige vernunftbegabte Wesen ist hier, das sich eine Zukunft ausmalen kann, muss es heißen, wenn der Mensch das Problem ist, dann muss er auch die Lösung sein. Versteht ihr? Er muss sich weiterentwickeln, um sich selbst zu erhalten. Biologisch, ökologisch, technisch. Nicht, weil er ein Problem hat, sondern weil er das Problem ist. Und ich glaube, diese Grunddoktrin, die haben wir mehr verinnerlicht, als wir eigentlich glauben oder als wir es zugeben wollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch solche Gedanken habt, aber kennt ihr dieses Gefühl menschlicher Unvollkommenheit, menschlichen Makels, dieses Allgemeinmenschliche, wisst ihr, nicht nur das Individuelle, sondern dieses Gefühl, müssten wir das nicht besser können? Müssten wir nicht besser sein eigentlich? Warum kriegen wir es nicht hin? Warum kriegen wir es nicht hin? Seht ihr, hinter all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, steht diese eine große Frage. Was sind wir in der Welt? Wir. Was wollen wir sein? Was ist der Mensch, wenn er alles zerstört, wenn er böse und krank ist und unzurechenbar, wenn er im besten Falle hilflos und machtlos ist und nichts machen kann, wenn das Gute so unerreichbar scheint? Wofür sind wir da? Was sind wir? Wozu hat Gott uns geschaffen? Was soll das alles? Sind wir eine Krankheit? Ist da was Gutes in uns? Was sind wir in der Welt? Und ich glaube, unser Bibeltext heute Morgen, den Johann uns gerade vorgelesen hat, danke nochmal, der hat dazu eine Idee. Und nicht nur eine Idee, er hat eine Vision. Eine motivierende Vision. Eine Vision voller Hoffnung und Ermutigung. Und er sagt, er spricht von einer Bestimmung. Eine Bestimmung, die uns zusteht. Die wir nicht erwarten und die wir auch nicht selbst erreichen können und die deshalb ein Geschenk ist. Und das würde ich gerne mit euch heute Morgen einmal anschauen. Ja, in 3 Schritten. Seid ihr bereit? Überschrift, eine neue Bestimmung. Erstens, unverhofft. Zweitens, unerreicht. Drittens, unverdient. Und lasst uns vorher nochmal kurz beten. Herr, danke für diesen Morgen und danke, dass ich heute hier in Mönchengladbach sein kann, in unterwegs Gemeinde und dass wir hier zusammengekommen sind in deinem Namen und auf dein Wort hören und dir singen können, Zeit mit dir verbringen können und ich bitte, dass du die Zeit segnest, diesen Gottesdienst und auch die Predigt, dass du dein Wort schenkst und in die Herzen schickst und dass du uns Antworten gibst auf Fragen oder Fragen, die uns weiterführen zu dir hin. Danke, dass du da bist. Amen. Wir Christen glauben noch an Veränderung zum Guten, oder? Ich weiß nicht, nicht alle Christen glauben an die Evolutionsbiologie, das ist mir klar, aber Paulus sagt doch auch schon, zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen Menschen an, oder? Oder hier die Bergpredigt. Jesus sagt doch, das Reich Gottes, Gottes neue gute Welt, das Reich Gottes fängt jetzt schon unter uns an und wir haben einen Auftrag, oder? Jesus sagt doch, dass wir Salz der Erde sind, oder? Dienst an der Welt. Aber es gibt einen kleinen Haken, es gibt ein Problem. In unserem Text heute Morgen, in diesem Matthäus-Text, ist nicht von diesem Auftrag die Rede. Da ist nicht davon die Rede, dass wir Salz der Erde oder Licht der Welt sein sollen. Auch nicht implizit. Da ist überhaupt nicht von sollen die Rede. Jesus sagt klipp und klar, was wir sollen und was wir nicht sollen. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich denke, ihr habt doch die eine oder andere Predigt dazu gehört oder mal ein Buch dazu gelesen. Aber hier in diesem Text geht es um was anderes. In unserem Text geht es nicht um Ethik. Es geht nicht um einen Auftrag. Lass uns das mal genauer ansehen. Im Matthäus-Evangelium, wir befinden uns ja im Matthäus-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium gibt es 5 große Jesusreden, okay? 5 große Jesusreden. Und die Bergpredigt ist die erste von diesen 5 Jesusreden. Wenn man die Bergpredigt jetzt gliedert, kann man sie wiederum in 5 Teile aufteilen, okay? Und dann steht das Wort, das ist das Jesuswort vom Salz und Licht der Erde und der Welt, steht im ersten dieser 5 Teile, okay? Jetzt kann man davon ausgehen, dass das Matthäusevangelium für eine jüdische Gemeinde geschrieben wurde. Warum? Weil das Matthäusevangelium, anders als die anderen Evangelien, extrem viel jüdische Tradition und Torawissen voraussetzt. Und jetzt die Frage an euch, warum 5? Warum 5 Jesus reden? Hat jemand eine Idee? Wo taucht die Zahl 5 im Alten Testament am prominentesten auf, ja? Die 5 Bücher Mose, genau. Die Tora, richtig. Die 5 Bücher Mose, das Gesetz. Und warum gibt es jetzt 5 Jesus-Reden bei Matthäus? Weil Jesus bei Matthäus diese Reden des Gesetzes auslegt, in der Bergpredigt, das Gesetz auslegt und weiterführt. Und wenn wir jetzt bei den 5 Büchern Moses in das erste Buch gehen, Genesis, ja, ganz an den Anfang, lass uns mal ganz an den Anfang gehen. Was ist das erste Wort, der erste Satz, den Gott sagt? Weiß das jemand? Es werde Licht. Genau. Es werde Licht. Damit fängt alles an. Himmel und Erde. Schaut mal, bei Matthäus steht die Bergpredigt ganz am Anfang von Jesu Wirken. Und ganz am Anfang setzt Jesus das Wort vom Salz und Licht der Erde. Und das ist wichtig zu sehen. Die Bergpredigt ist eine Lehrrede. Sie ist eine extrem radikale, provokative, herausfordernde Lehrrede. Heute, damals und auch heute. Diese Lehre ist absolut schonungslos. Ich habe euch ein Zitat von einem Theologen mitgebracht, Theologe Eberhard Schockenhoff. Der schreibt, haltet euch fest, die Bergpredigt ist keine erbauliche Rede, die billige Antworten auf die Existenzfragen des Lebens anbietet. Sie gibt überhaupt keine vorschnellen Antworten zur Hand, sondern stellt Fragen, die verunsichern und ratlos machen. Wer sich der Wucht dieser gewaltigen Jesusrede aussetzt, wird verunsichert und mit dem eigenen Versagen konfrontiert. Wer den Jesus lieben möchte, der mit den Worten der Bergpredigt in seine Nachfolge ruft, kann nicht hoffen, durch ein religiöses Allround-Sicherheitspaket Bestätigung zu finden. Die Reaktion der Menge, von der das Matthäus-Evangelium berichtet, war Fassungslosigkeit. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Aber das bedeutet ja, wenn das Wort vom Salz der Erde und dem Licht der Welt eine ethische Aufforderung wäre, dann müsste sie doch am Ende der Bergpredigt stehen, oder? Sozusagen zusammenfassend. Sie steht aber am Anfang. Warum? Leute, das Wort vom Salz der Erde und Licht der Welt steht doch am Anfang, weil es im Zusammenhang der Bergpredigt eine einleitende Funktion hat. Dieser Bibelabschnitt ist eine Vorbereitung auf das, was kommt. Er ist ermutigend gemeint, er feuert an, weil er eine Grundprämisse stellt. Und hier ist Jesus ganz grundsätzlich. Er sagt ganz einfach, du bist etwas. Du bist etwas. Von den Seligpreisungen bis hierhin schüttet Jesus seine ganze Liebe aus, weil er weiß, das, was jetzt kommt, das ist für die Juden, das ist für euch wirklich starker Tobak. Im Musikteam bei uns in der Gemeinde, ich war ja, wie gesagt, im Musikteam, hast du vorhin in unserer Runde gesagt, bis vor kurzem, und da haben wir vor ein paar Jahren einen Visionsprozess gestartet und wir wollten unseren Bereich neu strukturieren, neu aufbauen, unsere Werte formulieren, und bei der Recherche habe ich was Interessantes rausgefunden. Egal wo, in der Gemeinde, in einer Firma, wo auch immer, wenn ihr einen Change-Prozess anstoßt oder so einen Visionsfindungsprozess, dann fängt man nie mit der Vision an. Dann fängt man auch nicht mit dem Ziel an, auf das man zusteuert oder das man sich vor Augen halten will. Man fängt auch nicht mit den Werten an. Wenn man einen Visionsprozess oder Change-Prozess anfängt, dann fängt man immer mit der Evaluation des Ist-Zustandes an. Jetzt. Und dann formuliert man eine Handlungsbegründung. Weiß jemand von euch, was eine Handlungsbegründung ist? Eine Handlungsbegründung. Das sind 3 Fragen. Erstens, wer sind wir? Zweitens, wo stehen wir? Und drittens, was wollen wir eigentlich? Das haben wir bei uns im Musikteam gemacht und dann ging es weiter. Und so. Jesus stößt einen Change-Prozess an und er formuliert ihr eine Handlungsbegründung. Okay? Aber Moment. Da stimmt was nicht. Da ist was Besonderes. Hier kommt das Besondere. Es gibt keine Firma. Oder? Es gibt kein Team. Keiner weiß, was eigentlich los ist. Keiner weiß, worum es geht. Schaut mal, die Jünger wurden von Jesus ein Kapitel vorher in die Nachfolge gerufen. Die sind jetzt ein paar Tage mit ihm unterwegs. Niemand weiß, wohin die Reise geht. Und Jesus spricht von etwas, das von den Jüngern noch weit entfernt ist. Es ist noch nichts passiert. Nichts passiert. Okay, Jesus hat schon, ein paar Menschen hat er schon geheilt, ja. Aber die Jünger sind doch Mitläufer. Die haben noch nichts versucht und sie sind noch nicht gescheitert. Die Jünger sind noch nicht einmal in der Lage, Salz der Welt sein zu wollen, weil sie überhaupt nicht wissen, was Jesus überhaupt damit meint. Die Jünger sind ein unbeschriebenes Blatt, sie sind überrumpelt, sie sind ahnungslos, aber sie sind kein Salz der Erde. Sind sie nicht. Außer für Jesus. Hier kommt der Punkt. Wenn Jesus zu dir spricht, du bist das Salz der Erde, dann hat das nichts mit deinen Ansprüchen zu tun. Dann hat das nichts mit deinen guten Werken zu tun. Das Salz der Erde, das ist das, was Jesus in dir sieht. Okay? Was ist überhaupt Salz? Was ist überhaupt damit gemeint? Lass uns das mal im nächsten Punkt genauer angucken. Zweiter Punkt, unerreicht. Woran dachten die Juden zur Zeit Jesu bei Salz eigentlich? Lass uns mal in die Bibel schauen. Das erste Mal kommt Salz in der Bibel vor, im Alten Testament, in 3. Mose 2, Vers 13. Und da geht es ums Opfer. Und da steht, alle Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen und du sollst das Salz des Bundes deines Gottes auf deinem Speisopfer nicht fehlen lassen. Aha. Da geht es also um die Opfergaben. Da geht es um die Opfergaben und dass man die Opfergaben salzen musste mit dem Salz des Bundes. Im Alten Testament verbindet man mit Salz eine Form von lebenserhaltender Kraft, eine dauerverleihende Kraft, eine bewahrende Kraft. Im Vorderen Orient war das zu der Zeit die Vorstellung, dass man gemeinsam genossenes Salz eine Bindekraft hat. Ja? Aber es gibt auch noch andere Fälle, wo Salz vorkommt im Alten Testament. Und da taucht Salz im Zusammenhang mit was ganz anderem auf, nämlich mit Gottes Richtspruch und seinem zerstörenden Fluch. Wow. Da heißt es zum Beispiel in den Fluchworten über Israel in 5. Mose, Schwefel und Salz, eine Brandstätte ist sein ganzes Land. Also zwei Dinge. Gottes Bund und sein Gericht. Und jetzt muss man wissen, dass Gottes Gebote, also sein Gesetz, und der Bund ist mit Israel, dass diese beiden Sachen zusammengehören. Die sind eins. Das Gesetz ist gleichzeitig der Bund. Und deshalb heißt es zum Beispiel im Psalm 78 über die Söhne Ephraims, sie hielten nicht den Bund Gottes und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu wandeln. Bund Gottes, Gesetz, eins. Also kann man sagen, wenn Salz ein Symbol für den Bund ist, ist es auch gleichzeitig ein Symbol für das Gesetz Gottes. Und das Gesetz Gottes muss erfüllt werden. Merkt ihr? Jetzt sind wir bei den guten Werken. Für die Juden damals bedeutete ein Leben im Bunde mit Gott ein Leben, aus dem gerechte Werke entstehen müssen. Kennt ihr die Schlümpfe? Diese kleinen Dinger, die früher in den Ü-Eiern waren? So blau, mit blauer Knubbelnase, weiße Mütze und so. Das sind so Comic-Geschichten eigentlich. Die leben in einem Pilzdorf zusammen. Und das Interessante an diesen Schlümpfen ist, dass jeder Schlumpf hat so einen bestimmten Charakter oder eine Bestimmung, könnte man sagen. Und das zeichnet sich in seinem Namen ab. Da gibt es zum Beispiel den Bäckerschlumpf, der backt immer Kuchen. Das macht er immer. Oder es gibt den Schlaubi-Schlumpf, der hat so eine Brille auf und der redet eigentlich immer kluges Zeug und niemand mag ihn. Und so weiter. Und dann gibt es Papa Schlumpf, das ist der Weise mit dem Bart und so weiter. Und das Interessante ist jetzt, die Geschichten der Schlümpfe, die entspinnen sich entlang dieser Charaktere, okay? Also wenn irgendwo ein Kuchen gebacken werden muss, dann kommt der Bäckerschlumpf. Ne? Wenn irgendwo ein Hindernis im Weg liegt, dann muss der Muskelschlumpf kommen und das wegtragen. So entspinnen sich die Geschichten. Warum erzähle ich das? Im Judentum gab es eine bestimmte Vorstellung, die mit unserem modernen Denken nicht ganz gleich ist. Schaut mal, bei uns ist es so, dass das, was du tust, das ist die eine Sache und das, was du bist, das ist eine andere Sache. Wir können Dinge tun, die passen zu uns, aber wir können auch Dinge tun, die passen überhaupt nicht zu uns. In der jüdischen Vorstellung des Alten Testaments ist es ein bisschen anders. Da ist das, was du tust und das, was du bist, ist eins. Untrennbar miteinander verbunden. Es gibt nicht dich und davon unabhängig deine Werke, sondern deine Werke bilden dich ab und du bildest dich in deinen Werken ab. Ja? Und für die Juden ist das, als Israel, ist das ihre Identität als auserwähltes Volk Israel. Und jetzt schlägt Jesus in Vers 16 den Bogen und sagt, dass alle Menschen den Gott Israels sehen werden, wenn sie die guten Werke sehen. Versteht ihr? Ihr seid das Salz, bedeutet eigentlich, ihr seid der Bund Gottes, der sich auswirkt in der Welt. Es sind nicht unsere Werke, die die Menschen überzeugen, sondern es ist das, was dadurch in Erscheinung tritt. Und das ist unsere Beziehung zu Gott. Das ist sein Wirkungsfeld, das Reich Gottes in seiner Kraft. Und wenn das Salz seine Kraft verliert, dann ist das ein Bild dafür, dass die Substanz hier von ihrer Kraft getrennt ist. Die Person von ihren Werken. Schaut mal, Jesus wird in den nächsten Kapiteln noch ziemlich deutlich, was ein Leben im Reich Gottes bedeutet. Er wird es noch drastisch aufzeigen. Da geht es um die Praxis. Auf dem Weg mit Jesus lernen wir, Gutes zu tun. Ja, aber wenn wir diesen Text heutzutage lesen, dann passiert es ganz schnell, dass wir so denken, oh Mann, wir müssten doch eigentlich irgendwie besser sein als bisher. Wir müssen doch eigentlich salziger sein. Ich bin nicht salzig genug. Aber Salz kann nicht salzlos werden. Ist euch das mal aufgefallen? Salz kann nicht salzlos werden. Jesus verwendet ein absurdes Bild, das zeigt, es macht keinen Sinn zu sagen, ich bin salzlos, wenn ich Salz bin. Es macht keinen Sinn, wenn du Salz bist und sagst, du bist salzlos. Dann würdest du keinen Sinn machen. Dann sagt Jesus, dann könnte man dich auf die Straße werfen und du wirst zertreten. Aber es macht keinen Sinn. Nein, der Bund mit Gott ist beständig. Der ist beständig. Der bleibt. Wenn Jesus dich gerufen hat, dann erkennen die Menschen Jesus an dir durch das, was du bist und das, was du tun wirst. Wenn Jesus in deinem Leben ist, lebst du in einem Modus, in dem sich gute Werke auswirken können. So schreibt Paulus in Epheser 2, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln können. Wer mit Jesus lebt, entscheidet sich für ein Leben, in dem gute Werke vorprogrammiert sind. Denkt an die Schlümpfe. Nochmal, du kannst nicht gute Werke tun, um das Salz der Erde zu sein. Du wirst sie tun, wenn du von Jesus lernst. Der neue Bund Gottes mit der Welt. Okay, wir haben jetzt zwei Sachen angeschaut bisher. Erstens, Jesus redet vom Ist-Zustand und nicht vom Soll-Zustand. Und zweitens, das Salz bedeutet Gottes Bund mit seinem auserwählten Volk, der Bund, der durch sie für die Menschen sichtbar wird. Und jetzt zum Licht. Lass uns mal Licht angucken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich heutzutage das von dem Licht lese, dann denke ich ganz schnell an so eine Art privilegierten Extrastatus der Jünger. Vielleicht kennt ihr die Gedanken. Ich denke dann so, boah, ich bin das Licht der Welt. Krass, irgendwie. Oder ich denke auch, ich bin das Licht der Welt. Eigentlich, so. Aber das Interessante ist, die Juden damals, die dachten nicht so. Und auch Jesus liegt es komplett fern, dem Ganzen sowas Elitäres zu geben oder die Jünger als Auserwählte darzustellen. Das tut er nicht. Es ist viel spektakulärer. Was ist da los in Galiläa? Jesus tritt auf die Bühne in einer Zeit der allerhöchsten Erwartung. Viele Juden dachten damals, dass jeden Tag der Messias kommen könnte. Jeden Tag. Die gesellschaftliche Lage ist und politische Lage ist absolut angespannt. Alle warten. Alle warten. Wann kommt endlich der Gesalbte Gottes, der große Retter, der das Volk Israel und die ganze Welt befreien wird und das neue Äon, Gottes gute Herrschaft für die Welt, kommen lässt? Und alle wollen es wissen und alle schauen in die Bibel und sie lesen Jesaja und vielleicht kennt einer von euch die Stelle. Da ist die Rede davon, dass Blinde plötzlich sehen können und Taube plötzlich hören können und Lahme springen umher und Stummen löst sich die Zunge und sie lobt, singen Gott. Und Jesaja sagt über den Messias, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Und an einer anderen Stelle, da lässt Jesaja den Messias selber sagen, der sagt so, er, Gott, hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind und den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Freilassung den Gebundenen. So, das haben die im Kopf. Und jetzt kommt Jesus und hält seine erste Rede. Aber Moment mal, stopp. Lass nochmal kurz zurückspulen. Was ist eigentlich passiert? Was ist eigentlich passiert? Wieso sind eigentlich die ganzen Leute da? Wo kommen die her? Einen kleinen Abschnitt vorher steht es. Jesus nimmt die Jünger ins Schlepptau und jetzt kommt die Stelle 4, Vers 24. Pass auf, sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Checkt ihr? Jesus tritt auf als genau der Messias, den Jesaja prophezeit hat. Und alle drehen durch und fragen sich, ist er es? Hier, es folgte ihm eine große Volksmenge nach Galiläa. Diese Leute sitzen da, die kleben an ihm, sie hängen an seinen Lippen. Sie machen keinen Mucks, sie wollen ihn hören, weil sie wissen wollen, ist er der Messias? Ist er der Retter der Welt? Ist er es? Was wird er tun? Was wird er sagen? Stille. Und jetzt kommt's, das ist so krass. Da steht, Jesus öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ihr seid das Salz der Erde. Könnt ihr euch das vorstellen? Hört ihr das Herzklopfen der Leute? Hier dreht sich alles um Jesus. All eyes on him. Alle sind versammelt. Spotlight auf Jesus. Stille. Und er redet von euch. Er redet von euch. Im Theater, ich komme vom Theater und im Theater gibt es seit den 90ern so ein Stilmittel, so ein Phänomen, das taucht inzwischen in fast allen Stücken auf. Ich weiß nicht, ob Leute von euch ins Theater gehen oder das letzte Mal da waren. Das heißt, die vierte Wand einreißen. Und das geht so, ich erkläre es kurz. Vier Wände, links, rechts, hinten und vorne ist die unsichtbare Wand. Die unsichtbare Wand, die das Schauspiel so vom Publikum trennt. Okay? Und wenn die vierte Wand eingerissen wird, dann bedeutet das, die Schauspieler reden nicht mehr nur noch mit sich selbst untereinander, sondern plötzlich reden die Schauspieler mit euch, mit dem Publikum. Und dann geht immer so, dann geht das Saallicht an und alle werden so ein bisschen mulmig und denken, oh nein, jetzt wird es interaktiv, gleich kommen die noch hier runter von der Bühne und so. Ihr seid das Licht. Das ist kein Kitsch. Das ist nicht Baumarktwerbung kurz vor Weihnachten. Die Leute damals in Palästina im ersten Jahrhundert nach Christus, die dachten an fünf Dinge, wenn sie Licht hörten. Und das sind ernsthafte, wichtige Dinge. Das sind nämlich heilige Dinge. Jerusalem, der Tempel, heilig. Der Segen Israels, heilig. Die Tora, heilig. Gott selbst. Mach mal kurz einen Exkurs, einmal durch die Bibel. Zack, ich ratter das mal runter. Der Segen Israel. Seid ihr ready vor Bibelstellen? Ich hau euch ein paar um die Ohren. Jesaja 46, der Segen Israels. So mache ich dich zum Licht Israel, zum Licht der Nation, dass meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. Jerusalem, Jesaja 60, Vers 3. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Licht. Die Tora und der Tempel, in Sprüche 6, Vers 23. Denn eine Leuchte ist das Gebot. Und die Weisung ein Licht. Und dann Gott selbst in Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Was er sagt, was Jesus hier tut, ist, wenn er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Was Jesus tut, ist, die göttlichen Implikationen für Licht auf die Kinder Gottes zu übertragen. Das Licht, das seid ihr. Alles, was ihr von mir erwartet, das will ich durch euch bewirken. Und wie malt er das aus, wie Jesus es immer macht, auf profane, aber wunderschöne Art und Weise. Eine Stadt auf einem Hügel. Eine Lampe an einem Abend, in einem Haus, in einer vertraulichen Wohngemeinschaft. Aber was er eigentlich sagt ist, euch werde ich gebrauchen. Ihr seid die Hoffnung, die ihr in mich habt. Ihr die Seligen, die ihr im Glauben wankt, die ihr traurig seid, die ihr mitfühlt, die ihr euch Frieden wünscht in dieser Welt und verschmäht werdet. Die Leidenden. Jesus stellt sich zu ihnen. Er stellt sich in ihre Mitte. Und noch viel mehr, was keiner weiß. Jesus ist gekommen, um alles Leid zu tragen. Ein letztes Mal Jesaja für heute Morgen. Jesaja 42, Vers 6. Da sagt Gott zum Gottesknecht, das ist der kommende Messias: Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Ich behüte dich und mache dich zum, aufgepasst, Bund des Volkes und zum Licht der Nationen. Jesus ist der Gottesknecht. Jesus ist der menschgewordene Gott, der am Kreuz gestorben ist. Durch die Menschen und für die Menschen, um den Tod zu besiegen und um uns alle frei zu machen. Es ist seine grenzenlose Liebe. Das ist der Jesus, über den das Neue Testament redet, als das Lamm. Das Lamm, das Opferlamm, das im Opferkult Israels gesalzen wurde mit dem Salz des Bundes. Das Opfer, das gegeben wurde für uns, damit Gott uns vergibt, damit uns Vergebung widerfährt, damit wir vor Gott leben können. Der am Kreuz leidet, ist das Licht der Welt. Jesus, er leuchtet uns an, damit wir leuchten, wie die Sonne so die Sterne anleuchtet, wenn sie noch im Rücken der Welt noch für niemanden sichtbar ist. Es kommt schon das Licht und dann, wow, aber vorher leuchten die Sterne. Leute, dafür sind wir da. Das ist die Handlungsbegründung. Das ist doch was anderes als ein Übergangsstadium für KI. Das verbindet doch die Schöpfung Gottes, in der wir leben, mit unserer Begabung, mit unserer Ebenbildlichkeit von Gott. Das ist doch eine Bestimmung, die uns Sinn gibt, oder? Wofür sind wir da? Um zu leuchten. Wie sehen wir uns jetzt als Menschen? Wie sehen wir uns jetzt? Leute, wir sind keine Krankheit. Wir sind kein Virus. Du hast eine neue Bestimmung. Du bist der Ausdruck für Gottes großartige, Freiheit atmende, fürsorgliche, demütige und alles menschliche Denken übersteigenden Liebe für diese Welt. Und jetzt lasst uns die Bergpredigt lesen. Jetzt lest die Bergpredigt. Das müsstet ihr wissen. Oder geht weiter in eurer Predigtserie über das Sein. Es wird zu spannend. Setzt euch mit den Leuten aus der Gemeinde zusammen, das macht ihr und lest die Bibel. Lest die Bibel im Hauskreis. Bei uns ist das leider nicht selbstverständlich. Lasst euch von Jesus zeigen, wie das geht. Leuchten. Und lasst euch von der Radikalität der Bergpredigt nicht schocken. Es gibt nur einen einzigen Menschen. Einen Menschen, der es geschafft hat, diesen ethischen Anspruch wirklich zu erfüllen. Und das war Jesus. Schaut auf ihn. Ich finde es so toll. Ich war auf eurer Website und ich habe gesehen und ich habe so auch von Jan, den ich kenne. Ich glaube, ihr sagt von euch, ihr seid eine Gemeinde, die fehlerfreundlich ist. Wo mal Sachen schiefgehen dürfen. Das gehört zu euch. Das finde ich so großartig. Das ist perfekt. Das ist perfekt hierfür. Geht ans Werk. Macht, macht. Aber schaut auf Jesus vorher. Schaut auf ihn. Er sagt, du bist Licht. Und du wirst leuchten. Lass uns noch kurz beten zum Abschluss. Und dann starten wir den Lobpreisteil. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Und ich danke dir dafür, dass wir einfach wissen dürfen, und auch wenn wir es oft nicht begreifen und immer wieder vergessen, dass du etwas in uns gelegt hast, was leuchtet, was Salz ist in dieser Welt, was da ist, das hast du in uns gelegt. Es ist uns nicht zu nehmen. Wir können nicht daran scheitern, dass wir deine Kinder sind. Du vergibst und uns, baut uns immer wieder auf. Du legst es in uns und es geht darum, mit dir weiterzugehen und einfach auf dich zu schauen. Und dafür danke ich dir, dass du uns das sagst, dass wir das wissen können, dass wir uns darin ausruhen können, dass wir darin atmen können. zu wissen, dass du uns so unfassbar liebst und uns an die Hand nimmst und uns hier eingesetzt hast mit deiner Bestimmung. Nicht als Schädlinge, nicht als Krankheit auf dieser Welt, die alles kaputt machen, auch wenn es uns oft so erscheint. Sondern du sagst uns, dass du uns gebrauchst, um alles neu zu machen. Und dafür danke ich dir so sehr. Und ich bitte dich für diese Gemeinde, diese Unterwegsgemeinde, dass du sie auf diesem Weg führst und für uns alle. Auf unserem Weg, jetzt im Alltag, am Montag, wenn es wieder losgeht, dass du uns schenkst, dass wir das im Kopf behalten, dass wir dich immer vor Augen haben und daran festhalten, dass wir von dir gewollt sind in dieser Welt als etwas Gutes, weil du es über uns sagst. Danke dafür. Und ich bitte dich, dass du uns gut weißt und uns da, wo wir es brauchen, an die Hand nimmst und uns lehrst, auch wenn es manchmal hart ist, zu uns sprichst, uns aufrüttelst und sagst, hier ist der richtige Weg für uns. Du hast ihn für uns und dafür danken wir dir. Herr, geh mit uns jetzt in diese Lobpreiszeit und sei uns gegenwärtig und erscheine uns in deiner Herrlichkeit. Wir wollen dich anbeten und dir Ja sagen dazu, dass wir zu dir gehören und dass wir dir folgen werden. Danke, dass du hier bist, Herr. Amen.
Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via PayPal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.